Grundlagen des Glaubens.
Für das letzte Thema. Wir wollen uns in den kommenden 45 Minuten Lektion 12 ansehen, und zwar Gehorsam und Heiligung. Und das ist ein Aspekt, der uns als Gläubige unser ganzes Leben betrifft. Deswegen ist es notwendig, eine gute und solide Sichtweise darüber zu haben. Ich möchte, dass wir heute Abend 8 Wahrheiten lernen über Gehorsam und Heiligung. Und wir werden die in 8 Schritten jeweils durchgehen. Der erste Aspekt, den wir uns sehen wollen, ist, wie hängt Gehorsam und Heiligung zusammen? Nun, das Wort Gehorsam und Heiligung, beide Worte, die sind eigentlich keine beliebten Worte in unserem Sprachgebrauch. Ja, mit Gehorsam assoziieren wir Unterordnung. Oh weh. Gehorsam ist das Gegenteil von Freiheit. Wir sehen es zumindest meistens so. Gehorsam erinnert uns vielleicht an unsere Kindheit und an die Konsequenzen, die damit verbunden waren, wenn wir nicht gehorsam waren. Ja. Und Heiligung ist nicht besser, bei Ungläubigen schon gar nicht. Das wird bei Ungläubigen sogar als Schimpfwort benutzt, ja, wenn einer sagt, der ist ja besonders heilig. Kennt ihr das? Nun, von Heiligung haben leider auch Gläubige ein falsches Verständnis. Und es muss korrigiert werden. Dieses falsche Verständnis ist genauso gefährlich, wie sich in den Bergen zu verirren, weil es fatal enden kann, ein falsches Verständnis zu haben, einen falschen Kompass zu haben. Nun, manche, die vermischen Heiligung mit Rechtfertigung und geraten wirklich in große Schwierigkeiten. Manche denken, nun, Heiligung ist, boah, okay, das ist einfach nur Christsein 2.0. Also kann sein, musst du aber nicht. Ja, Hauptsache gerettet. Heiligung ist optional. Und führen dementsprechend ein zügelloses Leben, was falsch ist. Eine falsche Sichtweise über Heiligung kann sich in Gesetzlichkeit äußern, auf der einen Seite, aber es kann auch genauso auf der anderen Seite Gläubige frustrieren, weil sie ein falsches Verständnis davon haben. Nun, lasst uns sehen, wie Gehorsam und Heiligung zusammenhängen. Und der erste Bibelvers, den wir uns ansehen wollen, finden wir in 1. Petrus, Kapitel 14, Vers 16. Dort sagt Petrus, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an. Also er sagt, wir sind gehorsame. Er sagt, gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern, Gegenteil davon ist, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun, ihr seht, dieser Vers, er verbindet Gehorsam und Heiligung miteinander. Nun, die Argumentation ist, weil Gott heilig ist, müssen wir heilig sein, seine Kinder. Und woran erkennt man, ob Gläubige heilig sind? Nun haben sie eine Farbkodierung, so wie die Teststreifen, so zwei Striche erscheinen. Erkennt man Gläubige an dem, gibt es so ein Heiligkeitsgradmesser? Verfärbt sich irgendwas, wenn Gläubige heilig leben? Und dann erscheint so eine Skala, so 80% heilig? Nein. Gläubige werden als gehorsame Kinder beschrieben. Das heißt, Heiligung drückt sich im Gehorsam aus. Das heißt, Heiligung wird sichtbar, wenn ich gehorsam bin. Und das ist so wichtig. Gehorsam gegenüber wem? Gegenüber dem Wort Gottes. Ja, wenn ich gehorsam bin, darin drückt sich die Heiligung aus. Ob ich drin stecke oder nicht. Nun, wie sieht die Heiligkeit bei Gott aus? Hebräer 7, Vers 26 heißt es, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel. Nun, das sind lauter Synonyme, die hier erwähnt werden. Heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert. Und das, sowohl das hebräische Wort für heilig, ja, das ist Kodesh, wie auch das griechische Hagios, kennt ihr vielleicht schon gehört, sie bedeuten heilig, getrennt, abgesondert. Aber von was abgesondert? Von was ist Gott abgesondert? Nun eins, das hat der Text hier gerade erwähnt, von den Sündern, von der Sünde. Das heißt, Gott ist getrennt von allem Bösen, von aller Sünde, von allem Schlechten. Er ist fern von allem Bösen. Da ist keine Finsternis, so drückt es Jakobus aus, in Gott. Da ist keine Sünde in Gott. Ja, genauso wie, wie das Licht die völlige Abwesenheit von Finsternis ist, genauso ist Heiligkeit die vollkommene Abwesenheit von Sünde. Nun, wenn ihr gesund seid, dann ist es die vollkommene Abwesenheit von Krankheit. Wenn du Schnupfen hast, sagst du nicht, ich bin gesund. Wenn du Corona hast, sagst du nicht, ich bin gesund. Ja? Und genauso ist Heiligkeit die Abwesenheit von Sünde. Heiligkeit ist eine der großartigsten Eigenschaften Gottes. Ja, es macht alle Eigenschaften Gottes, bringt es wie einen Blumenstrauß, einen wunderschönen, reinen Blumenstrauß zusammen und lässt sie heller strahlen. Das ist die Heiligkeit Gottes. Was wäre Gottes Liebe ohne seine Heiligkeit? Was wäre die Liebe Gottes, ohne dass sie abwesend ist von Sünde? Nun, es wäre Selbstsucht. Es wäre Gottes Weisheit, Gottes Allwissenheit und seine unendliche Weisheit ohne Heiligkeit, ohne dass sie abwesend ist von Sünde. Es wäre List und genauso Gottes Macht. Es wäre Gottes Macht ohne Heiligkeit, ohne dass sie abgesondert ist von Sünde. Das, wovor wir uns alle fürchten, das wäre Tyrannei und Terror und Macht nicht losgelöst ist, losgelöst wäre von Heiligkeit. Nun, Heiligkeit ist in unserem Leben sehr notwendig. Und wollen in Hebräer 12, Vers 14, wollen wir die Notwendigkeit der Heiligkeit uns ansehen. Schlag den Vers auf, oder ihr könnt gerade mitverfolgen, Hebräer 12, da sagt der Schreiber, jagt dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und das ist ein wirklich herausfordernder Vers. Der sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ohne Heiligung wird niemand im Himmel ankommen. Nun, der Vers, der sagt hier nicht, wer sündlos ist, wird in den Himmel kommen. Der Vers sagt auch nicht aus, wenn du es schaffst, einen Tag oder eine Woche oder einen Monat oder wie viel auch immer sündlos zu leben, dann bist du qualifiziert für den Himmel. Nein, sagt er auch nicht, sondern er sagt, ohne Heiligung bist du disqualifiziert, kommst du nicht in den Himmel. Und es ist ungefähr so wie, kannst du verstehen, wie mit der Errettung bist du in den Zug hineingesetzt, auf dem steht ganz groß drauf Heiligung. Und nur dieser Zug kommt im Himmel an. Wer in diesem Zug Heiligung nicht drin sitzt, der kommt im Himmel nicht an. Wer in diesem Zug Heiligung nicht drin sitzt, der ist nicht gerettet. Heiligung ist nicht optional. Es ist nicht etwas für besondere Jünger. Heiligung ist nicht nur etwas für reife Christen. Heiligung ist auch nicht der zweite Segen. Hier ist die Definition der Heiligung. Und ich denke, sie fasst es sehr gut zusammen, was Heiligung ist. Ein Theologe sagt, die Heiligung ist das fortschreitende Werk Gottes und des Gläubigen, das uns mehr und mehr von der Sünde befreit und unser Leben Christus ähnlicher macht. Das ist Heiligung. Das fortschreitende Werk Gottes und des Gläubigen, das uns mehr und mehr von der Sünde befreit und uns mehr Christus ähnlich macht. Nun fragst du dich sicher, wie funktioniert Heiligung? Nun, wie sieht es aus? Ja, letzten Endes, jeden Tag unseres Lebens wachsen wir in der Heiligung. Nun schlagt Philipper 2 auf, Vers 12 bis 13. Da sagt Paulus, darum meine Geliebten, dann sagt er, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid und so weiter, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Nun, dieser Vers ist es, der sprengt unseren Verstand. Und zum Glück ist es Abend, wo wir nicht mehr so konzentriert sind, sonst würden wir ein Erdbeben leiden. Weil dieser Vers ist so voll von Spannung, die aber biblisch und gottgewollt ist. Heiligung geschieht synergistisch. Der Gläubige wendet allen Fleiß auf, um die Errettung sichtbar werden zu lassen. Und gleichzeitig, sagt Paulus, ist es Gottes Werk. Ja, er gibt das Wollen und das Vollbringen. Er macht dich willig, ihn zu lieben und ihm gehorsam zu sein. Und er befähigt dich sogar dazu. Scogel, wir haben ein gutes Zitat von ihm, er bringt dieses Spannungsfeld sehr gut auf den Punkt. Und zwar illustriert er es mit einer Pflanze. Und er sagt, alle menschliche Kunst und Industrie kann weder die kleinste Pflanze formen, noch einen Stängel Mais, der auf dem Feld wächst. Oh, wie wahr es ist, ja. Wir können nichts dergleichen formen, egal wie viel Kunst und Technik wir haben. Und dann sagt er, es ist die Kraft der Natur und der Einfluss des Himmels, was dies bewirkt. Es ist Gott, der das Gras wachsen lässt und die Pflanzen, dass sie den Menschen dienen. Wie wahr es ist. Und jetzt achtet auf den letzten Satz. Und dennoch wird niemand einwenden, dass die Arbeit des Bauern nutzlos oder unwichtig ist. Oh, wie wahr. Dieses Spannungsfeld so zutreffend zusammengepackt und erklärt. Es ist Gott, der uns willig macht, der das Wollen und Vollbringen gibt. Und dennoch ist unser Tun notwendig. Nun, wie funktioniert Heiligung? Das Erste, was der Geist Gottes in uns tut, ist, er macht uns fähig und er bewirkt in uns, dass wir die Werke des Fleisches töten. In Galater 5, Vers 19, und das ist der Abschnitt, der Frucht des Geistes vorausgeht, dort beschreibt Paulus unser altes Leben in der Sünde. Und er beschreibt die Werke des Fleisches. Er beschreibt die Vorliebe einer sündigen Natur. Und er sagt, offenbar sind die Werke des Fleisches, und jetzt zählt er die auf. Schaut euch die an. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und dann sagt er, wovon ich euch voraussage, wie ich es schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Nun, wenn jemand gerettet ist, dann wohnt Gottes Geist in ihm und der Geist verändert. Der Geist Gottes bewegt in dir einen Geschmacksverlust. Aber nicht von gutem Essen, sondern von der Sünde. Dass du keinen Geschmack und keine Freude an der Sünde mehr hast. Das ist, was Paulus in Römer 8, Vers 13 sagt. Er sagt, wenn ihr gemäß dem Fleisch Gottes lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Nun, Gottes Geist, er macht uns willens, die Werke des Fleisches zu töten. Und das macht deutlich, dass da durchaus immer noch Überreste da sind, nicht wahr? Wenn wir immer aufgefordert werden, zu töten. Oh, hatten wir nicht aufgehört zu töten? Nein, immer noch töten. Es ist nicht von jetzt auf nachher weg. Solange wir in diesem Leib wohnen, will das Unkraut der Sünde wuchern und sich breit machen. Jerry Bridges, er formuliert das ja zutreffend, er sagt, obwohl das Töten der Sünde in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes getan werden muss, ist es trotzdem eine Arbeit, die uns auferlegt ist. Ja, in dem Buch Streben nach Heiligung von ihm sehr zutreffend. Das Töten der Sünde kann sehr schmerzhaft sein. Und es kann wehtun. Und es ist das, was der Geist Gottes in dir bewegt und in mir bewegt. Und manchmal, Jesus beschreibt es, manchmal kann es so wehtun, als würdest du dir ein Auge ausreißen. Manchmal kann es so wehtun, das Fleisch, die Werke des Fleisches zu töten, als würdest du dir einen Arm ausreißen. Nun, aber das ist nur der erste Schritt, den der Geist Gottes bewegt. Der zweite Schritt ist, er bringt die Frucht des Geistes in dir ans Leben. Und das hatten wir uns schon angesehen, in der ersten Lektion, die wir uns heute Abend angesehen hatten. Ja, bezüglich der Heiligung tut Gottes Geist zwei Dinge. Nun, er befähigt dich, die Sünde zu töten, immer wieder, Tag ein, Tag aus, dein ganzes Leben lang. Man könnte das geistliches Unkraut jäten nennen. Ja, immer der Sünde an die Wurzel zu gehen. Und das Zweite, was er in dir bewirkt, ist, dass die Frucht des Geistes das Unkraut töten, aber dagegen die gute Frucht, dass die wächst, dass du Christus ähnlicher wirst. Und zwar will Gottes Geist in dir die Liebe wachsen lassen. Er will, dass du deine Geschwister mehr liebst. Und das ist ein starkes Kennzeichen, aus Gott geboren zu sein. Es ist so notwendig zu wissen, was will der Geist Gottes in meinem Leben überhaupt tun? Weil wenn du es nicht weißt, dann stehst du ihm im Weg. Wenn du nicht weißt, was Gottes Geist in dir tun will, dann blockierst du ihn. Gottes Geist will in dir Freude wachsen lassen. Und nicht nur an guten Tagen, sondern auch an trüben Tagen. Freude am Herrn, Freude inmitten von Leid. Gottes Geist will in dir Frieden wachsen lassen. Das heißt, besonders auch an turbulenten Tagen wird der Friede Gottes dein Herz bewahren. Der Geist Gottes, er will in dir Langmut und Freundlichkeit wachsen lassen. Er will Güte hervorbringen in deinem Leben. Er will Sanftmut hervorbringen. Treue im Dienst. Er will Selbstbeherrschung obendrauf packen. Ja, all das ist, was der Geist Gottes bewegen will. Nun, die Willenskraft, die reicht nicht aus. Vielleicht denkst du, streng dich mehr an. Ja? Du musst dich mehr anstrengen. Vielleicht hast du das einem Gläubigen auch schon gesagt. Beiß auf die Zähne oder Augen zu und durch. Kennst du solche Ausdrücke? Nun, genau das ist der entscheidende Aspekt, den du in einem Seelsorgegespräch nie weitergeben sollst. Wenn du mit jemandem redest und Sünde anpackst, dann sag ihm nicht, beiß auf die Zähne. Sag ihm nicht, Augen zu und durch. Oder sag ihm nicht, du musst dich mehr anstrengen. Nun, es bringt ihn nicht weiter, wenn er sich zusammenreißt, um irgendwelche Früchte herauszuquetschen. Nun, das sind keine echten Früchte, das sind Fake-Früchte. Das ist so, als ob jemand in den Supermarkt geht und er sagt, ich brauche unbedingt Äpfel an meinem Baum, der ein Apfelbaum sein soll. Und er geht in den Supermarkt, kauft Äpfel und hängt sie an den Apfelbaum. Ja, utopisch. Aber manchmal ist es genau das, was mit Menschen geschieht, die nicht gerettet sind, aber in einer christlichen Atmosphäre leben und sie werden unter Druck gesetzt, irgendwelche Früchte erscheinen zu lassen. Und sie reißen sich zusammen für eine gewisse Zeit, um nach außen hin einen gewissen Schein zu wahren. Aber es ist nicht Gottes Geist in ihnen, der die Frucht bewegt. Das sind Fake-Früchte, das sind keine echten Früchte. Der Geist Gottes ist die treibende Kraft, um echte Früchte hervorzubringen. Gleichzeitig erfordert es alle Anstrengung. Nun, Heiligung geschieht von innen nach außen. In Römer 12, Vers 2, da sagt Paulus, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, Heiligung geschieht von innen nach außen. Heiligung beginnt im Herzen, beginnt im Verstand. Ja, die Erneuerung des Sinnes, dort beginnt die Heiligung. Und dann wirkt sie sich auf den Wandel aus. Das ist so wichtig, weil manchmal wollen wir die Reihenfolge umdrehen. Aber wenn wir die Reihenfolge umdrehen, dann ist es so, als ob du in der Waschstraße von hinten nach vorne fährst. Nun, kennst du das? Ihr alle wisst, wie eine Waschstraße aussieht. Nun, stell dir vor, du bist mit deinem Auto, fängst du hinten an. Du fängst mit dem Trocknen an, dann kommt das Heißwachs. Dann wird dein Auto gebürstet und zum Schluss kommt Wasser drüber. Unvorstellbar. Ja, jeder würde sagen, das ist ein Unding. Und jeder würde aufschreien. Aber wenn wir die Reihenfolge in der Heiligung verändern, von außen nach innen, dann ist es genau das, was wir tun. Die Prioritäten, wenn wir die Priorität auf die Äußerlichkeit legen, dann spannst du den Ochsen hinter den Pflug. Nun, wo muss der Ochse sein? Vor dem Pflug. Er muss den Pflug ziehen. Veränderung beginnt im Herzen. Gegen Sünde ankämpfen. Nun, wenn du kämpfst mit Sünde, es beginnt im Herzen. Die Veränderung beginnt im Herzen. Sie muss durch Gottes Geist gewirkt werden. Gottes Geist muss den Finger auf die Wunde legen. Und dann beginnt sie. Deinen Bruder zu lieben, beginnt im Herzen. Deinem Bruder zu vergeben, anstatt dich an ihm zu rächen, beginnt im Herzen. Das heißt, die Veränderung fängt im Herzen an und wirkt sich dann auf den Wandel aus. Nun, die fünfte Wahrheit, die wir lernen wollen in Bezug auf Heiligung ist ein unermüdlicher Marathon, der läuft, bis wir sterben. Kennt ihr den Unterschied zwischen Sprint und Marathon? Nun, sicherlich. Ich kann mich erinnern an meine Schulzeit und ich war im Sprint, so 100 Meter, war ich wirklich gut. Das war auch das Einzige, wo ich gut war. Und dann im Dauerlauf, ich glaube, wir sind damals 3 oder 5 Kilometer gelaufen, da war ich miserabel. Ich erinnere mich noch sehr gut, weil ich habe die erste Runde, wir mussten 3 Runden ums Stadion laufen, ich habe die erste Runde im Tempo von einem Sprint zurückgelegt. Und in der zweiten Runde, und es war eine ziemlich gute Zeit, und ich erinnere mich, der Lehrer sagte, oh, gut so, weiter. Das Problem war nur, ich konnte nicht mehr weiter. Ich war vollkommen am Ende. Und ähnlich ging es den Empfängern des Hebräerbriefes. Nun, der Schreiber, er muss ihnen beibringen, dass das christliche Leben nicht ein Sprint ist, wo wir in 8 Sekunden, keine Ahnung, wie lange man läuft, wo man 8 Sekunden alles gibt, was man hat, und dann die Beine hochstreckt und sagt, okay, ich bin am Ende fertig. Nein, der christliche Wandel, unsere Heiligung, ist ein Marathon. Und jeder, der beginnt, einen Ausdauerlauf zu laufen, der weiß, er startet nicht mit einem Sprint, sondern er weiß, er muss laufen und laufen und laufen, bis er ankommt. Und es war sogar der Marathon. Ich glaube, von Athen bis Marathon waren es 42, irgendwas Kilometer. Und der Läufer, er lief und lief, um die gute Nachricht zu überbringen. Er hat sie überbracht und er ist gestorben. Zumindest besagt es die Tradition. In gewisser Weise trifft genau das zu als Gläubige. Wir laufen, bis wir sterben. Das ist unser christlicher Marathon. In Hebräer 12, Vers 1 bis 2, da sagt der Schreiber, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit dem Sprint, nein, mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Heiligung ist ein Marathon. Wir laufen, bis wir sterben. Es gibt keine Abkürzung in der Heiligung. Das ist das, was wir so gerne tun würden. Gibt es irgendwie eine Abkürzung, sodass ich schneller ans Ziel komme? Nein, weil wenn du am Ziel bist, dann stirbst du, dann bist du bei Christus. Es gibt kein 3-Schritte-Modell zur Heiligung. Für Heiligung gibt es keine Geheimformel, die wir uns manchmal so sehen wünschen. Was muss ich tun? Gib mir 3 Zutaten und ich habe die Heiligung abgeschlossen. Es gibt sie nicht. Es wird nie den Moment geben, an dem du denkst, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe meinen Stolz besiegt. Ich habe meine Selbstsucht ein für alle Mal bezwungen. Ich bin fertig. Ich lege meine Füße hoch. Es wird den Moment nie geben. Wer von euch einen Garten hat, der weiß und wird sehr wahrscheinlich jede Woche des Besseren belehrt. Nun, wenn du das Beet so richtig sauber gemacht hast, das ganze Unkraut gejätet hast, dann sagst du, boah, ich bin das Unkraut ein für alle Mal losgeworden, nicht wahr? Nun, bis zum nächsten Regen. Und dann sprießt es schon, das neue Unkraut. Wenn wir denken, dass wir das Unkraut der Sünde in unserem Leben ein für alle Mal losgeworden sind, dann verzweifeln wir. Das ist ein falsches Verständnis. Das frustriert uns. Nein, du wirst immer wieder mehr Sünde entdecken. Gott wird dich immer mehr dahin führen, dass du noch tiefer deine Sünde erkennst. Würde Gott uns die ganze Sündenerkenntnis an einem Tag geben, wir würden es nicht überleben. Sondern Gott bringt uns immer mehr bei und zeigt uns immer tiefere Aspekte, wo immer noch Sünde, immer noch Stolz da ist, immer noch Selbstsucht da ist. Und Paulus ist sich dessen sehr gut bewusst und er sagt in Philipper 3, nicht, dass ich schon alles erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Er ist Realist, er ist noch nicht vollendet, er ist noch nicht am Ende, sondern er läuft bis ans Ende. Nun, es kam durch Wesley, verbreitete sich in der Kirchengeschichte, vor allem im Methodismus, die Sichtweise, eine falsche Sichtweise, dass man in einen Stand der vollkommenen Heiligung gelangen würde. Nun, es war ein bisschen gefährlich und irreführend. Wesley meinte damit nicht, dass man eine absolute Perfektion oder Sündlosigkeit erreichen könnte, dass es einen Moment gibt, wo ich wirklich sündlos bin, sondern er sprach von einer relativen Perfektion. Das heißt, es kommt ein Moment, wo ich nicht mehr willentlich sündigen werde. Und das Problem ist, dass unser Wille beim Sündigen immer mit dabei ist. Und vielleicht erinnerst du dich an das letzte bissige Wort, das du zu deinem Ehepartner an den Kopf geschmissen hast. Und in dem Moment, als es dir über die Lippen huschen wollte, hast du wahrscheinlich kurz überlegt, soll ich das wirklich sagen oder soll ich das nicht sagen? Und dein Mund hat nicht einfach so losgeredet, sondern dein Mund wurde gesteuert von deinem Verstand. Und du hast in deinem Verstand abgewägt und gesagt, naja, eigentlich ist es nicht so schlimm wie das, was er zu mir gesagt hat. Und ich erwidere nur etwas. Ich bin nur ein bisschen verletzend. Ich will ihn ja nicht vollkommen ruinieren. Aber weißt du, was beteiligt war? Dein Wille. Weil dein Mund folgt deinem Willen. Ansonsten wären das irgendwie so unkontrollierte Zuckungen, die dein Mund auf einmal von sich gibt. Nicht nur dein Mund, deine Stimmbänder, deine Lunge, alles geht mit. Unser Wollen ist immer mit beteiligt, wenn wir sündigen. Deswegen beten wir auch im Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Und wir beten es immer noch. Deswegen sagt Johannes auch in 1. Johannes 2, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Nun, er weiß, dass wir das nie auf Erden schaffen. Und er sagt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Es ist nicht so, dass wir einen Zustand vollkommener Sündlosigkeit erreichen. Nun, Gehorsam und Heiligung, sie gehören zusammen wie zwei Seiten der Medaille. Jesus fordert Gehorsam. Gehorsam ist nicht optional. Du kannst Jesus nicht nur als Retter annehmen, ohne dass er der Herr deines Lebens wird. Und es gibt manche Christen, die das sagen würden, du kannst Jesus als Retter annehmen, ohne dass er dein Herr ist, aber es ist ein großer Irrtum. In Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, und die sagen sogar Herr, die sagen nicht Retter, Retter, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt, wer gehorsam ist. Gehorsam und Heiligung gehören zusammen. Nun, Gehorsam und Heiligung, die sechste Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, sie geben Gewissheit der Errettung. Nun, lass uns den Leitvers der Lektion lesen, in 1. Johannes 2, Vers 3 bis 4. Und dort heißt es, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen. Also woran wissen wir, dass wir Jesus kennen? Wenn wir seine Gebote halten. Wenn du seine Gebote hältst, dann kennst du, hast du Jesus erkannt. Und Johannes dreht es nochmal um zum Verständnis, dass du es auch ja gut verstehst. Und er sagt, wer sagt, ich kenne ihn und hält aber nicht seine Gebote, der ist ein Lügner. Und er setzt nochmal um drauf, damit es ja für alle klar ist. Und in diesem ist nicht die Wahrheit. Er ist nicht aus Gott geboren. Und dieser Vers ist nicht schwer zu verstehen. Wer sagt, er hat Jesus erkannt, wer sagt, dass er gerettet ist, der wird die Gebote Jesu befolgen. Das ist ein sicheres Kennzeichen von Errettung. Nun, wir nennen das gerne auch Heilsgewissheit. Nun, woran mache ich fest, dass ich gerettet bin? Woran mache ich fest, dass ich ewiges Leben habe? Woran machst du es fest, dass du gerettet bist? Nun, Menschen können sich einreden, dass sie gerettet sind. Und sie können sagen, oh, ich habe doch damals bei der Evangelisation meine Hand gehoben. Oder sie können sagen, ich habe im Übergabegebet wirklich geweint. Ich habe mich so elend gefühlt. Oder sie können sagen, ich habe das Datum meiner Bekehrung in die Bibel reingeschrieben. Oder ich war so überführt von meiner Sünde. Vielleicht auch, ich habe mich 5-mal bekehrt. 1 davon muss wohl echt gewesen sein. Nun nein, nichts dergleichen bringt dich in den Himmel. Woher weißt du, woher hast du die Gewissheit, errettet zu sein? Heiligung, die im Gehorsam sichtbar wird. Das ist ein sicheres Kennzeichen der Errettung. Und das ist so wichtig. Und wenn du mit Gläubigen redest in der Gemeinde, dann kannst du niemandem Heilsgewissheit zusprechen, weil er ein Übergabegebet gesprochen hat. Nun, wenn du mit jemandem redest, der Probleme hat mit der Heilsgewissheit und sich des Heils nicht sicher ist, dann sage ihm nie, hast du ein Übergabegebet gesprochen? Oh, du bist gerettet, preis den Herrn. Dann sage ihm nie, hast du die Hand gehoben bei der Evangelisation? Nein, weil du weißt nicht, ob er gerettet wurde. Heiligung ist ein sicheres Kennzeichen der Errettung. Sage ihm nie, hast du dich taufen lassen? Ach, preis den Herrn, du bist gerettet. Nein, Apostelgeschichte 8, da hat sich Simon, der Zauberer, taufen lassen, ohne gerettet zu sein. Heilsgewissheit, das heißt die Gewissheit, dass ich errettet bin, gibt nur die Heiligung. Der erste Johannesbrief, der ist voll von diesen Merkmalen über Heilsgewissheit. Johannes schreibt diesen Brief nicht, um Gläubige zu verunsichern, sondern um ihnen Sicherheit zu geben. In 1. Johannes 2, Vers 29 sagt er, jeder, der Gerechtigkeit tut, ist aus Gott geboren. Ein Kapitel später, 3, Vers 9, sagt er, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Also was tut jemand, der aus Gott geboren ist? Er sündigt nicht. Das ist genau das, was der Heilige Geist in dir bewegen will. Er will, dass du die Sünde tötest. 1. Johannes 5, 2, daran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Oh, das heißt, woran erkenne ich, dass ich aus Gott geboren bin? Wenn ich die Geschwister liebe. Und was ist das? Galater 5, die Frucht des Geistes. Gottes Geist wirkt in mir, meine Geschwister zu lieben. 1. Johannes 4, 12, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Sicheres Kennzeichen der Rettung. Nun, was wir dabei beachten müssen, ist einen groben Unterschied. Und ihr merkt, ich habe schon hin und wieder ein paar Tabellen verwendet. Aber das ist eine, wo wir tatsächlich unterscheiden müssen zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Und die siebte Wahrheit, die wir lernen, ist, da gibt es einen Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung, das ist das, was Christus für uns getan hat. Heiligung ist das Werk, das Christus in uns tut. Rechtfertigung ist eine Handlung, bei der Gott den Sünder als gerettet erklärt. Heiligung ist der Prozess, durch welchen Gott den Sünder gerecht macht. Rechtfertigung, da wird der Gläubige von der Strafe der Sünde befreit. Bei der Heiligung wird der Gläubige fortschreitend von der Verunreinigung gereinigt. Rechtfertigung betrifft die Stellung, Heiligung betrifft den Wandel. Rechtfertigung in der Stellung ist der Gläubige bereits Christus ähnlich, im Wandel muss er es noch werden. Rechtfertigung geschieht einmal bei der Errettung, Heiligung ist fortschreitend. Rechtfertigung ist allein Gottes Werk und Heiligung wirkt der Gläubige mit Gott zusammen. Rechtfertigung ist vollständig abgeschlossen in diesem Leben. Heiligung ist nicht vollständig abgeschlossen, sondern wir werden immer weiter heiliger in unserem Wandel. Rechtfertigung ist der gleiche Zustand bei allen. Heiligung kann ausgeprägter sein bei dem einen oder anderen. Und wenn wir Rechtfertigung und Heiligung vermischen, nun, dann frustriert es uns. Dann haben wir ein falsches Verständnis. Dann führt es uns in falsche Sicherheiten hinein. Nun, die letzte Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, wie wachsen wir in der Heiligung? Welche Mittel gebraucht Gott, um uns in der Heiligung zu wachsen? Und das ist so wichtig. Du musst wissen, was der Heilige Geist in deinem Leben tun will, damit du ihm nicht im Wege stehst. Und der erste Schritt ist, lies und studiere Gottes Wort. Benedikt hat es gestern Abend bereits angesprochen in der Lektion über das Gebet. Der Heilige Geist, er gebraucht das Wort, das er selbst inspiriert hat, um dich zu verändern. Nun, es ist wie dieses einfache Kinderlied. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Tiefe Wahrheiten in einfachen Kinderliedern. Unglaublich, oder? Bete, bete. Gebrauche die allgemeinen Mittel der Gnade, die Gott gibt. Wachs im Gebet. Das war das Thema von gestern Abend. Ungeheuer wichtig. Bete konkret, dass Gott in dir die Heiligung voranschreiten lässt. Hast du schon dafür gebetet, dass du in der Heiligung wächst? Bekenne ihm Sünde. Wende dich ab von Sünde. Bete, dass Gott dir dein Herz offenbart. Hast du schon gebetet, dass Gott dein Herz, dass Gott dir Sünden zeigt in deinem Herzen? Und das ist wirklich ein gefährliches Gebet, weil er tut es gerne, verborgene Sünden aufzuzeigen. Bete über die Frucht des Geistes, die wir uns angesehen haben in Galater 5, damit du darin zunimmst und wächst. Nun, wenn die Freude fehlt in deinem Leben, dann kannst du sie nicht erzwingen. Du kannst nicht sagen, oh, ich muss mich jetzt aber freuen. Und in deinem Herzen bist du vollkommen aufgeregt. Nein, sondern die Freude, wie wächst die Freude in deinem Leben? Sie wächst, indem du die Herrlichkeit Christi anschaust, indem du in seinem Wort Christus anschaust, indem du dich mit Gottes Wesen beschäftigst, indem du lernst, dankbar zu sein, indem du lernst, genugsam zu sein, indem du lernst, zufrieden zu sein. Nun, du kannst die Früchte des Geistes nicht einfach so erzwingen und quetschen und sagen, reiß dich zusammen und sie an deinen Baum hängen. Das sind Fake-Früchte. Es reicht nicht zu sagen, reiß dich zusammen und sei jetzt sanftmütig. Und innen drin kocht alles und brodelt und der Deckel explodiert gleich. Nein, wenn du Gottes Wort liest, dann mahnt dich der Heilige Geist, die Sünden deines Bruders zu vergeben, nicht nachtragend zu sein, in Liebe mit ihm umzugehen, geduldig mit ihm zu sein, wie Gott geduldig mit dir war. Wenn du dir die Sanftmut Jesu anschaust, seine Langmut, mit der er dir begegnet ist, dann wirkt der Heilige Geist in dir die Frucht der Sanftmut und der Langmut. Im Anschauen Jesu Christi, nicht im Sagen, reiß dich zusammen. In der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Nun, die Heiligung geschieht inmitten der Gemeinschaft der Gläubigen. Nun, stell dir ein Schwert vor, ja, wir kämpfen heute nicht mehr mit Schwert. Aber stell dir vor, früher in der Zeit, als man noch mit Schwertern gekämpft hat, ein Schwert, das immer alleine sein will, ein Schwert, das sich vor der Schmiede immer gedrückt hat. Ist das ein gutes Schwert? Nein, das ist ein vollkommen unbrauchbares Schwert. Es wird nie geschärft und es wird nie gebraucht. Und das ist tragisch. Und genau so ist es, wenn Menschen die Gemeinschaft mit Gläubigen meiden. Nun, ist sie herausfordernd? Ja, die Ecken und die Kanten des anderen zu ertragen und sie manchmal zu glätten. Aber es ist genau der Platz, wo ich geschärft werde und wo ich nützlich werde. Und zum Schluss, sei dankbar für Gottes Vorsehung in deinem Leben. Nun, Gott lenkt das Wetter in deinem Leben. Er bringt Prüfungen hinein, um dich in der Heiligung wachsen zu lassen. Er bringt Regenwolken in dein Leben hinein und hin und wieder lässt er sogar einen Tornado zu, aber weil er dich liebt, damit du in der Heiligung wächst und vorankommst. Das ist, was der Schreiber in Hebräer 12, Vers 5 bis 6 so deutlich macht, dass Gott uns züchtigt, weil er uns als Söhne angenommen hat. Er will dich in der Heiligung erziehen und voranbringen. Drück dich nicht vor diesen Stunden. Nun, eine Wahrheit, die wir lernen müssen, ist, wenn Gott an uns operiert, dann tut er es immer ohne Narkose. Wir sind so sehr verwöhnt von Narkosen, dass wir immer denken, wenn Leid und Schmerz über uns hereinbricht, dann muss eine Narkose uns lahmlegen. Nein, Gott tut es ohne Narkose. Und manchmal tut es weh, aber Gott tut es. Und ich möchte mit dem letzten, mit einer Liedstrophe schließen aus dem Lied Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Vielleicht kennst du das. Und eine der Strophen, die heißt dort, manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten für mich des Himmels Licht gewandt. Denn ob es helle oder trübe, aus allem glänzet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, der mich zu seinem Kind erkor. Das ist das Werk Gottes, der Heiligung. Und manchmal sehen die Fäden am Webstuhl von unten total durcheinander aus. Aber erst von oben betrachtet ergibt das Ganze einen Sinn oder ergibt das Ganze ein Muster. Und das ist, was Gott in deinem und in meinem Leben wägt. Lass uns beten, stille werden zum Gebet. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns aufzeigt, dass wir in der Heiligung voranschreiten. Und Herr, wir haben es so notwendig, in diesen Wahrheiten gelehrt zu werden. Herr, die Heiligung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wir haben es so notwendig, erinnert zu werden, was dein Geist in unserem Leben bewirken will. Weil wir wollen dem Wirken deines Geistes nicht im Weg stehen, sondern wir wollen, Herr, von der Sünde befreit werden, die Sünde töten und mehr das Früchte der Gerechtigkeit, Früchte des Geistes in unserem Leben sichtbar werden. Amen.